Preis sei Gott. Lass unsere Hände emporheben, lass uns den Herrn preisen und rühmen. Nicht nur singen, sondern wir wollen den Herrn rühmen von ganzem Herzen, ganze Seele und alles, was in uns ist, seinen hochheiligen Namen. Jesus, wir wollen dich loben, Halleluja. Wir wollen dich in neuen Zungen loben, wir wollen im Sinn dich preisen mit unseren Worten. Du bist würdig, König Jesus. Segne alle, die heute Abend gekommen sind, die von dir sich segnen lassen, die etwas empfangen wollen, die stark sein wollen, die nach Hause ein siegreiches Leben mitnehmen möchten. Danke, Jesus, dass du da bist. Halleluja, Halleluja, ich preise dich. Amen. Lob und Dank. Lasst uns Platz nehmen. Ich freue mich über alle, die gekommen oder für alle, die gekommen sind. Gott möge dich segnen und dir viel, viel Kraft und Freude schenken. Lob und Dank. Mein Thema ist heute du selbst. Es ist ein provokatives Thema, ein seelsorgerliches Thema und ein Thema der Lebenshilfe. Du selbst bist die Lösung der Probleme. Du selbst. Du hast den Schlüssel. Du kannst Ja sagen, du kannst Nein sagen. So, nur nebenbei, ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Freitag wird das Thema sein, Gott macht alles neu. Ich bin so begeistert schon von diesem Thema. Offenbarung 21, letzte Kapitel, oder die letzten Kapitel der Offenbarung. Neues Jerusalem, neue Erde, neuer Himmel. Gott macht alles neu. Praise Gott. Nicht nur der Frühling. Der liebe Gott macht das alles neu. Da sprießt, da lebt alles auf. Praise Gott. Das wird das Thema sein. Gott macht alles neu. Dann am Samstag wird das Thema sein, wieder mit neu. Gott geht neue Wege. Mit jedem Einzelnen. So wie du hierher gekommen bist, so solltest du nicht nach Hause gehen. Sonst hat es sich nicht gelohnt, hierher zu kommen. Also wir sollten verändert nach Hause gehen, verändert unsere Straße fortsetzen. Jeden Tag soll ein neuer Tag sein. Wir verlieren Gott, wenn wir in der Routine reinkommen. Gott will uns aus der Routine rausholen. Des Alltags, dem Trott und so weiter und jeden Tag was Neues erleben. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Und dann am Sonntag wird das Thema sein um 10 Uhr. Gott braucht keine Tempel. Gott braucht dieses Gebäude nicht. Gott braucht die Technik nicht. Gott braucht die Menschen nicht. Gott ist ein anderer Gott. Gott wohnt im Universum und Gott will ganz klein werden und in dir und in mir so auf Nadelspitze, auf dem Chip will er bei uns wohnen. Weiß Gott, die Technik kommt nachher noch dazu. Aber Gott will so klein werden, dass er in jeder Zelle unseres Lebens zu Hause ist. Gott wohnt nicht in Tempeln, nicht in Kirchen. Ich finde, es ist unverschämt. In Pforzheim, in der Stadtkirche, haben sie Fasching gefeiert, als Sonntagmorgensgottesdienst. Einfach Fasching mit Maske und Rimmedimmi und dann Faschingsgottesdienst. So weit sind wir schon. Anstatt dass der Heilige Geist in die Kirche einzieht, anstatt dass Jesus verherrlicht wird, wird Karneval. Karneval heißt, das Fleisch lebe. Das wird verherrlicht, das Fleisch wird ausgelebt. Die Leute toben sich aus und so weiter und denken, das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Nein, die Freiheit der Kinder Gottes ist ganz was anderes. Freude und Friede im Heiligen Geist. Und wir sind schon so tief gesunken in unserer Nation, dass man Fasching in der Kirche feiert, Karneval in der Kirche feiert. Ich halt bin nicht dagegen, wenn man auf der Straße ist und Umzug macht. Aber in der Kirche, Haus Gottes, wisst ihr, wenn Jesus leben würde, wenn die Apostel leben würden, die würden da eine Knute machen und die würden alle zum Teufel jagen. Ganz klar. Nur nebenbei. So. Du selbst. Wir sind die Lösung der Probleme. An uns scheiden sich die Geister. Das ist meine Botschaft. Bist herzlich eingeladen, mit zu verfolgen und zu sagen, vielleicht kann ich was mit nach Hause nehmen. Vielleicht kann ich etwas umsetzen. Jesus hat uns erlöst, damit wir die Erlösung weiterleben. Du bist erlöst und dann heißt es, hau ab, schnell, geh nach Hause. Genieße deine Freiheit. Mach das Beste aus deinem Leben. So ist es. Nicht nur, ich bin erlöst, Halleluja, Lob und Dank. Und dann guckst und da kommt der Teufel und wickelt dich wieder ein. Und fängt dich wieder mit irgendeiner Masche. Und dann kommt jemand und lockt dich wieder ab und verführt dich. Du bist erlöst, um auf dem schnellsten Weg nach Hause zu gehen, zu Jesus, zum Vater. Wenn du mal von dem Schweinebauern weg bist, so wie der verlorene Sohn, du kannst nicht unterwegs bleiben. Der kommt und sagt, du hast dich verpflichtet. Du hast einen Vertrag mit mir gemacht. Und ich habe Recht an dir. Komm, arbeite mal das ab, was du mir versprochen hast. Verstehst du, der Teufel versucht uns wieder zurückzuholen. Wir müssen unsere Erlösung ausleben. Und zwar in vollen Zügen. Du bist erlöst, befreit und das muss jetzt umgesetzt werden. Diese Befreiung, jetzt gehe ich raus und es liegt an dir, ob du frei wirst oder nicht. Und das alles entscheidet sich hier im Kopf. Hier, nirgendwo anders. Nirgendwo anders, nicht auf dem Jupiter, nicht auf der Sonne und nicht irgendwo über die Wolken. Es entscheidet sich in deinem Kopf, auch nicht in der Gemeinde. In deinem Kopf entscheidet sich, wie es mit dir, mit mir oder mit uns weitergeht. Jesus gab uns den Schlüssel. Der Starke ist für uns gebunden und überwunden. Und jetzt heißt, löst. Und was du hier löst, ist auch im Himmel gelöst. Was du hier bindest oder woran du dich hier bindest, das ist auch im Himmel gebunden oder in deinem Unterbewusstsein. Zuerst einmal, bitte nicht erschrecken, du bist zuerst einmal für die Probleme selbst verantwortlich. Alle deine Probleme sind hausgemacht. Nicht der Vater, nicht die Mutter, nicht der Bruder, nicht die Schwester, nicht der Pastor, nicht die Gemeinde. Du bist es. Du bist zur Welt gekommen und jetzt du machst aus dieser Welt oder du machst nichts aus dieser Welt. Es hängt immer von dir ab. So, nicht nur die anderen machen Probleme. Die Probleme, wie reagierst du auf die Probleme? Wie nimmst du sie auf? Du kannst sagen, danke, will ich nichts zu tun haben. Oder du sagst, oh, das ist ja ernst. Viele Probleme sind hausgemacht. Du erntest, was du gesät hast. Was du Jahre, Jahrzehnte, und man sieht ja nicht, jetzt und gleich erntet man. Nein, das vergeht Zeit, bis die Ernte aufgeht, bis es Frucht trägt. Viele lassen sie in ihre Probleme so verwickeln, Stück und Stück, und merken gar nicht, dass sie mittendrin in der Patsche sitzen und nicht mehr rauskommen. Sie mischen sich in Dinge ein, die sie gar nicht angehen. Nummer eins, du bist selbst schuld für deine Probleme. Steck nicht überall deine Nase rein. Sei nicht so naseweise. Versuch nicht immer wieder zu erkundigen, wieso, weshalb und warum. Wenn du so neugierig bist, der Teufel versucht, die meisten Leute über die Neugierde zu fangen. Ich möchte mal ausprobieren, wie funktioniert das? Ob es Alkohol ist, ob Drogen sind oder Sex ist oder was es auch immer ist. Durch die Neugierde werden wir gefangen. Sei nicht zu neugierig. Und sei nicht zu fromm. Steht auch in der Bibel. So viele Probleme entstehen, indem wir uns an Sünden anderer Menschen beteiligen. Wir sollten also uns nicht an Sünden anderer Leute beteiligen. Wenn die sich zanken, lass dich streiten. Misch dich nicht rein. Dinge, die dich nichts angehen. Die Bibel sagt, greif nicht in ein fremdes Amt. Weißt du, ich bete für dich, ich lege dir die Hände auf. Nicht jeder hat einen Auftrag, die Hände aufzulegen und für jeden zu beten. Der ganze Überhang kommt dann zu dir wieder zurück. Der Teufel fährt bei dem raus und bei dir rein. So ist in der Bibel. Bei dem Naaman ist der Aussatz verschwunden und der Gehasi hat den Aussatz bekommen. Und so geht's permanent. Der wird befreit. Aber du kriegst den Teufel. Du kriegst die Probleme. Viele Probleme sind hausgemacht. Deshalb leg nicht zu schnell die Hände auf, wenn du nicht befugt bist, wenn du nicht beauftragt bist. Du saugst alles auf. Bei dem ganzen Amt oder dem Dienst der Handauflegung, obwohl wir auf Kranke die Hände legen, sondern aber du musst selber stark sein, dass die Krankheit dir nichts anhat. Du musst zuerst mal dich unter das Blut Jesu Christi bringen, damit nichts zu dir rüberkommt. Du musst isoliert werden. Verstehst du, was ich sage? Isoliert werden, sonst kriegst du den Schlag. Und dann wirst du kriegst die Krankheit, die der hat. Und der wird vielleicht auch nicht los, weil du dein Glauben nicht stark genug war für den, dass diese Krankheit verschwindet. Also beteilige dich nicht an fremden Sünden, steht in der Bibel. Also für viele Probleme bist du selber schuld. Und darauf stehe ich, und will ich es auch unterstreichen. Probleme entstehen durch Trägheit oder durch Leichtfertigkeit, durch Oberflächlichkeit. Ach, das ist so harmlos. Der Teufel kommt immer als ein Harmloser. Gar nicht so schlimm. Das ist nicht schlimm. Durch Gleichgültigkeit entstehen ausgemachte Probleme, durch Unachtsamkeit. Du solltest genau dich vom Heiligen Geist leiten lassen. Soll ich dem die Hände auflegen oder nicht? Soll ich da was tun oder nicht? Soll ich da was sagen oder nicht? Soll ich da lieber zuhören oder was soll ich tun? Durch unsere Unachtsamkeit entstehen so viele hausgemachte Probleme. Manchmal durch Unwissenheit sogar. Aus mangelnder Erkenntnis geht das voll Gottes zugrunde. Unwissenheit ist ein großes Problem, wenn Menschen nicht aufgeklärt sind. Die denken, das, was der kann, kann ich auch. So ist es nicht, meine Lieben. So ist es nicht. Was Petrus konnte, kannst du nicht. Was Paulus konnte, konnten die Söhne von Skevas auch nicht. Die haben einen Schlag, der Schuss ging nach hinten und zwar ganz mächtig. Aus Mangel an Erkenntnis gehen die Menschen, geistliche, christliche Menschen zugrunde, weil man die Regeln nicht kennt. Und dann schießt man sich Eigentore. Und dann wundert man sich über seine Eigentore, dass man so alles verspielt und alles verliert. Viele Probleme entstehen auch, indem wir andere richten. Du sollst andere Leute nicht richten und nicht andere Leute verdammen und selbst nicht zu gerecht zu sein. So wie der David. David ist in Sünde gefallen, ist okay. Das ist sein Problem. Aber dann sagt er, der Mann ist des Todes schuldig, als sein Prophet Nathan ihm die Geschichte erzählt. Er hat andere verdammt und selber ist der Schuldige. Er war gemeint. So, weil viele den Weg Gottes nicht kennen, gehen in die falsche Richtung und dann sagen, Herr, ich habe gekämpft für dich, geblutet und so weiter, aber in die falsche Richtung. Dort hat er gar keine Probleme. Aber jetzt hat er welche und jetzt hast du welche. Oder man lässt sich von Schwätzern, falschen Leuten, geistlosen Leuten sich informieren oder sich beläppern, beschwätzen. Weißt du, Information und Wissen ist Macht. Und falsches Wissen ist Ohnmacht. Ist Ohnmacht. Gott will, dass wir weise sind und Gott hat uns Weisheit gegeben. Und wenn du in einer Sache dich nicht auskennst, bitte Gott um Weisheit. Jakobus sagt, und er wird geben. Gott ist ein großzügiger Gott, er gibt jedem Weisheit, der ihn darum bitten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Bevor du falsche Entscheidungen triffst oder etwas machst, wo der Segen Gottes nicht mit dir ist, hast du Probleme. Deshalb, deine Probleme sind auf deinem Mist gewachsen. Entschuldigung, aber so ist es. Weil wir Gott nicht gefragt haben. Und Gott hat uns keine Vollmacht in den Sachen gegeben. Und wenn er uns die Vollmacht gegeben hat, wird er uns leiten und führen und beistehen und wir werden Erfolg haben. Und es wird gut werden, die Sache. Gott hat uns Vollmacht gegeben über uns selbst. Und ich will eine ganz große Wahrheit sagen. Vielleicht kapieren die meisten Christen nicht. Ich habe Vollmacht für dich zu beten, die Hände aufzulegen. Das ist Reiki oder vieles andere mehr. Aber das ist nicht Evangelium. Weißt du, du hast Vollmacht nur über dich selbst. Jetzt halte dich fest. Ich werde dir ein paar Dinge sagen, das wird dich schockieren. Du hast nicht Autorität über den anderen. Der untersteht Gott. Du kannst nur den Herrn bitten, lieber Gott, oh, ich bitte dich, öffne ihm die Augen, zeige ihm und so weiter. Aber ich befehle ihm. Kannst nicht. Du kannst den anderen nicht manipulieren. Das macht der Teufel. Und so viele Menschen dienen dem Teufel, ohne zu wissen. Indem sie Fürbitte machen, Fürbitte, aber sie befehlen geistliche Kampfführung. Ich sag's ihm, Herr, zeig's ihm, deck's und so weiter. Du verwendest es in frommen Sprüchen, aber du hast nur Vollmacht über dich selbst, vor deine eigene Haustür zu kehren. Religiöse Menschen wollen immer Macht haben. Anderen befehlen, andere kommandieren, andere zu beeinflussen, andere sich zum Herrn zu bringen. Du kannst nur Jesus bezeugen. Der Heilige Geist ist, was die Leute überzeugt, nicht du. Das ist fromme Hexerei. Christliche, charismatische, pfingstliche Hexerei für mich. Wenn ich über andere anfange zu kommentieren, ich kann beten, lieber Gott, oh, du möchtest einen Geist ausgießen, lass Jesus groß werden und. Lass es wachsen, aber ich kann Gott nicht manipulieren. Damit er anderen da das und das sagt und zeigt. Wir sind ohnmächtig. Wir müssen unsere Ohnmacht eingestehen. So, wenn wir uns so, oft hauen wir über die Stränge. Weil wir so religiös sind und denken, dass, ja, ich bin Priester. Du musst ein Priester werden zuerst mal. Der Werdegang für einen Priester ist ein weiter Weg. Durch viele Weihen und was weiß ich, was so ein Priester alles durchmachen muss, bis er ein Priester ist. Durch Erwählung. Viele wollen gerne andere kontrollieren. Die Gemeinde kontrollieren. Den Pastor kontrollieren. Den Mann kontrollieren. Die Frau kontrollieren. Den Bürgermeister kontrollieren. Hör doch auf mit dem Kontrollieren. Gott ist der, der kontrolliert und Gott ist der Richter. Gott allein. Sie wollen gerne andere segnen. Du kannst andere nicht segnen, es sei denn, Gott hat dich gesegnet. Du sollst den Segen empfangen für dich und dann wirst du automatisch ein Segen sein. Du wirst so eine Ausstrahlung haben, dass andere Menschen durch dich inspiriert werden, motiviert werden. Da musst du sie nicht einfach noch irgendwie ein bisschen nachhelfen. Und dieses ganze Nachhelfen ist von der Bibel Hexerei. Religiöse Hexerei, nachhelfen wollen. Weißt du, wir wollen gerne den lieben Gott spielen. Nur Gott kann Menschen segnen. Wir können Gott nur bitten. Bittet, so wird euch gegeben. Gott will, dass wir ein Segen sind, so leben, dass Gott uns segnen kann. Und dann, wenn es uns gut geht, profitieren die anderen auch davon. Werden auch von diesem Erfolg mitgerissen und mitgezogen. Wir sollen nicht fluchen, wir sollen segnen. Wir sollen Gutes reden. Das sollen wir. Wir sollen die Güte Gottes preisen, die Gotteswerke an uns preisen, was der Herr alles an dir getan hat. Der hat mich erlöst, mit dem Geist getauft, der hat mich begnadigt. Ach, was der mir alles gegeben hat. Und weißt du, und mich auch, verstehst du? Dann kommt der andere und stellt sich auch gleich an und sagt, mich auch, Herr Jesus. Wir sollten aufhören, falsches Zeugnis zu geben, über andere zu schimpfen, über uns selbst schlecht zu reden. Wir sollen unter Gott stehen. Für viele Probleme sind wir selbst verantwortlich. Was wir uns einbrocken, müssen wir auch auslöffeln. Falsche Worte. Durch deine Zunge wirst du verdammt oder du wirst selig gesprochen. Durch deine Worte. Durch gutes Reden. Deshalb, du sollst nicht fluchen. Wenn jemand dich flucht, dann sag, Herr, ich gib's dir ab. Das ist Segnen. Du kannst nicht sagen, der Herr segne dich, dann wird er dich noch mehr fluchen. Wenn du den Sünder noch mehr segnest. Du solltest es Gott abgeben. Herr, nimm du das in deine Hand. Guck mal, wie der mich mit Dreck bewirft, wie der mich beleidigt, wie der mich kränkt, was der mir zusetzt. Nicht den Mann. Du kannst nicht an den Mann zurückschicken. Das war das Evangelium. Fang an, gut über dich zu reden. Herr, auch wenn die mich alle verfluchen, mich alle verdammen, alle beleidigen, du liebst mich. Ich bin immer noch dein Kind. Weißt du, das fromme Segnen ist ein frommer Trick vom Teufel. Der Teufel will, dass du gebrauche deine Autorität. Ich will dir zeigen, wie du deine Autorität gebrauchst. Richtig gebrauchst du erstmal über dich selbst. Wer sich selbst beherrscht, beherrscht Städte. So steht in der Bibel. Und wer sich selbst nicht beherrschen kann, der kann noch so eine gewaltige Krone auf dem Kopf haben, die bis in den Himmel reicht, der wird gar nichts ausrichten. Du kannst viel segnen, aber was macht Gott hiermit? Das ist die Frage. Du bist der Empfänger des Segens und wir sollen lebendige Quellen sein. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist dieses Segnen. Da werden die Menschen gesegnet, gesättigt, befriedigt, erquickt, aufgebaut, ermutigt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Gott segnet nur den, der sich ihm ausliefert. Du kannst jetzt kann ich hergehen, jemanden und segnen. Ich segne dich und du weißt gar nicht, ob er überhaupt gesegnet werden will. Ob er wirklich würdig ist des Segens. Und das kann sein, wenn du den segnest, dann wird der Segen zum Fluch für den. Verstehst? Du richtest mehr Schaden an mit deiner Segnerei. In aller Liebe. Ich will ein paar heilige Kühe schlachten heute Nachmittag. Weil das machen so viele Christen, die machen falsch. Einen Sünder kannst du nicht segnen. Einen Sünder kannst du zu Jesus bringen. Kannst du unter der Herrschaft Gottes stellen. Das ist, was du kannst. Der Sünder braucht zuerst das Evangelium und dann erst alles andere, innere Heilung. Und dann viele andere Befreiungen. Und der gleich zuerst muss er zu Jesus kommen, sonst wird er nie frei werden. Sonst dreht er sich im Kreis. Ein Sünder, dem steht nur die Erlösung zu und nicht mehr und nicht weniger. Einem Sünder steht nur die Erlösung zu. Alles fest. Ich bringe Dinge weiter, die ich im Lauf meines Dienstes gelernt habe. Ich habe jetzt nachgerechnet, ich bin schon 26, 27 Jahre in Berlin. Stellt euch mal das vor. Lange Zeit. Lange Zeit. Und arbeite da. Ich bin ein Jahr bevor die Mauer gefallen ist und vorher, da war ich auch noch immer zwischendurch in Berlin. Also 27 Jahre, so lange ist es schon her. Und im Laufe der Jahre habe ich so vieles gesehen und erlebt, was passiert ist, weil die Leute falsch gehandelt haben. Die sind depressiv geworden, weil sie versucht haben, andere zu motivieren. Und selber sind sie depressiv geworden. Erlöste müssen zuerst mal selbst ganz frei sein. Unbelastet, unverdorben sein. Jesus öffnet das Gefängnis. Und das Geheimnis ist, dass wir dann rausgehen in die Freiheit. Der Starke ist gebunden für dich. Der Teufel ist gebunden für dich. Dein Ego, wenn du richtig unter Gott stehst, das ist dieser starke Kerl in dir. Das ist nicht der Teufel unbedingt. Das bist du, dieser Trotzkopf, dieser Rebell, der Starke ist gebunden. Und dann sagt Jesus, jetzt geh hin in Frieden und sündige hinfort nicht mehr. Das heißt also, ich muss es tun. Ich muss aufhören zu sündigen, meinen Lüsten nachzugeben. Der Starke ist gebunden. Und jetzt lass den Starken stehen. Befriedige ihn nicht, diene ihm nicht, füttere ihn nicht. Die Bibel sagt klipp und klar und sehr eindeutig, wenn du erlöst bist, gerettet bist, lebst nicht im Schlaraffenland. Wir sind noch nicht im Himmel, ihr Lieben. Erst wenn wir bei Jesus sind, sind wir im Reich Gottes. Jetzt sind wir voller Kämpfe. Und jetzt lässt der Teufel uns nicht in Ruhe, auch wenn du erlöst bist. Bei Jesus war ja auch so. Und der Teufel verließ ihn für eine Weile. Da kam immer wieder. In verschiedenen Formen. Und glaub du doch nicht, dass du besser bist als der Herr Jesus Christus. Der Teufel verließ ihn für eine Weile. Und dann kam er ganz massiv manchmal. So, du bist zuständig für deine Erlösung. Fliehe den Lüsten der Jugend, heißt es einmal in der Bibel. Fliehe der Lüste der Jugend. Enthaltet euch. Weißt du, wenn ich so die Stichworte lese, jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird, oder wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet, das muss ich alles machen. Oder kauft aus die Zeit, dann ist es böse Zeit, oder bleibt in mir und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Das muss ich alles machen. Ich muss gucken, dass ich in Jesus bleibe, dass ich festhalte, dass niemand meine Krone nimmt, dass ich auf meine Krone aufpasse. Ich muss das tun. Ein Täter des Wortes zu sein, das ist meine Aufgabe. Du selbst bist für die Lösung deiner Probleme, aller deiner Probleme zuständig. Du bist erlöst von Gott, erkauft von Jesus Christus, du bist in Freiheit gesetzt und jetzt fang an, in Freiheit zu leben. David musste auslöffeln, was er sich eingebrockt hatte. Als er dann sagte, der andere, der das ist Todes schuldig. Und Gott sagt, du, David, der Geheilte, schau die Bibel an, studier die Bibel und zeig mir eine andere Stelle, die sich anders verhält. Der Geheilte wurde von Jesus geheilt und sagt, geh hin, nimm dein Bett und geh heim. Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Der Geheilte musste aufstehen. Da hat nicht der Heilige Geist ihn hochgelupft oder irgendein ein Wind und ihn dann geblasen wie eine Feder. Nein, der musste aufstehen, der musste sein Bett nach Hause nehmen und der musste nach Hause gehen mit dem Bett auf dem Buckel. Der musste das machen. Gott tut, was du nicht kannst. Aber das, was du kannst, das musst du selber tun. Gott hat dir zwei Füße gegeben. Oder Jesus sagt zu den anderen Leuten, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wenn das wahr ist, dass du sündenfrei leben kannst, dann ist es möglich, wenn das Jesus sagt, sündige hinfort nicht mehr. Ich habe dich von der Sünde abgeschnitten. Du gehörst nicht mehr im Bereich der Sünde. Du bist befreit von der Macht der Sünde. Jetzt bist du verantwortlich, dass du nicht nochmals zurückgehst. Dass du nicht nochmals umdrehst, so wie Lots Frau. Was geht da unter? Was untergegangen ist, ist untergegangen. Und jeder bestimmt sein Leben selbst, wie es weitergeht mit ihm. Und ich will heute über Selbstbestimmung sprechen. Ich bestimme selbst über mich. Ich kann nicht über andere bestimmen. Ich kann nicht über meine Frau bestimmen. Ich kann über meine Kinder nicht bestimmen. Auch nicht über meine Enkelkinder. Ich kann über niemanden bestimmen. Ich kann auch über die Gemeinde nicht bestimmen. Du kannst über niemanden bestimmen. Aber du kannst über dich selbst bestimmen. Entdecke das Geheimnis der Selbstbestimmung. Wer sich selbst bestimmt, der kriegt die Dinge in den Griff. Und wir bestimmen selbst, wo wir die Ewigkeit zubringen. Da kommt die Mutter doch zu Jesus und sagt, für seine beiden Buben, bittet sie, oh, lass den einen links und den anderen rechts sitzen. Dann sagt Jesus, das steht mir nicht zu. Und die Frage ist, wem steht das zu, links oder rechts ihn vom Sitzen zu lassen? Das bestimmt er selber. Seine Hingabe, seine Liebe, sein Eifer, die Gnade von Gott aus, auch das spielt eine ganz große Rolle, die Gnade. So, was für eine Position wirst du in der Ewigkeit einmal einnehmen? Das bestimmst du. Ob du ein Straßenfeger im Himmel bist, na gut, goldene Straßen geben auch Staub ab. Aber lass mal bildlich sprechen. Weißt du, was wirst du im Himmel sein? Irgendwo unter fernen Liefen? Oder wirst du ganz nah bei Jesus sein? Du bestimmst, wo du deine Ewigkeit zubringst, wie im Himmel du bist, ob du reich bist. Deshalb heißt es in der Bibel, sammel Schätze, die im Himmel sind, nicht hier auf dieser Erde. Du kannst hier auf dieser Erde reich sein und Bettler im Himmel. Offenbarung Kapitel 16, Vers 15. Da sagt der Herr, siehe, ich komme wie ein Dieb. Ich komme wie ein Dieb. Jesus bezeichnet sich wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und seine Kleider bewahrt, rein bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Du bist verantwortlich, dass du im Himmel nicht nackt rumspringen musst. Stell dir mal vor, du springst nackt im Himmel, ohne Klamotten, keine Schürze, nicht einmal T-Shirt, dass deine Blöße nicht sehe. Viele werden geschockt sein, und das verstehe ich. Ich glaube, dass das Wort wahr ist. Viele werden geschockt sein, wenn sie drüben aufwachen, in der Ewigkeit. Dein Totenhemd ist schon verschimmelt und verfault und verkommen, und jetzt, du hast keine anderen Kleider. Wir sollten Kleider des Heils uns anlegen, spricht die Bibel davon. Sie werden aufwachen und sie werden nackt sein in der Ewigkeit. Kannst du das vorstellen? Nackt in der Ewigkeit? Nicht nur ein Jahr, zwei Jahre, Milliarden von Jahren. Nackt in der Ewigkeit. Das wird die Hölle sein. Da wirst du stehen und alles, und die Bücken verstehst und alles versuchen zuzudecken, und du wirst nichts verdecken können. Du wirst nackt und bloß erfunden werden. Steht in der Bibel. Oder andere werden aufwachen mit ihrem Gewand besudelt. Du hast schon reine Kleider oder reines Gewand, aber das Gewand ist besudelt. In der Bibel ist die Rede, hör mal die Sendschreiben, was drin steht. Und sie haben ihre Kleider rein gehalten, rein bewahrt. In Daniel Kapitel 12, Vers 2, wir werden alle aufwachen, alle, grundsätzlich, ausnahmslos. Und viele, die unter der Erde schlafen, liegen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben und die anderen zu ewigen Schmach und Schande. Nackt, das wird die Hölle sein. Ewigkeit nackt zu verbringen. Spiele nicht mit der Gnade Gottes. Du bist verantwortlich, wie deine Ewigkeit eines Tages aussieht. Ich bin nicht für dich verantwortlich. Ich predige, ich sage dir die Wahrheit und ich schone dich auch nicht und ich schmeichle dir auch nicht und kitzel dir nicht an die Ohren. Ich sage dir, was los ist, deshalb wach auf. Verspiel nicht die Ewigkeit. Du bist verantwortlich, wie es mit dir weitergeht. Du bist verantwortlich. Ich bin für mich verantwortlich. Hier kannst du die Schuld auf deine Eltern schieben, auf den Pastor schieben, auf die Gemeinde schieben, auf die Gesellschaft schieben, kannst alle beschuldigen. Aber hier, Gott sagt, und was hast du gemacht mit der Zeit? In der Ewigkeit bleibt der schwarze Peter bei dir. Den kannst du jetzt nicht mehr weiter mogeln. Hier kannst du noch weiter mogeln und sagen, die sind da schuld, die haben es nicht gesagt. Aber du hast es gewusst. In der Ewigkeit wird jeder für sich selbst dastehen müssen, sich selbst verantworten und selbst gerade stehen. Und viele werden sich selbst schämen für sich selbst. Hätte ich bloß. Da wird es keine Fürbitter und Fürsprecher mehr geben drüben im Jenseits. Hier haben wir noch einen hohen Priester, das ist Jesus Christus. Und da kannst du Geschwister bitten, bitte betet für mich. Du, ich habe so einen Kampf, steht mir bei, hilft mir, den guten Kampf zu kämpfen. Aber wenn du dort bist, da wie der Baum fällt, so bleibt er liegen, steht in meiner Bibel. Das, was du hier geworden bist, das bleibst du für alle Ewigkeit. Überleg einmal den Ernst des Lebens. Das, was du geworden bist, das bleibst du. Du wirst dich nicht mehr verändern. In der Ewigkeit wächst man nicht mehr. In der Ewigkeit ist man immer derselbe. Lass das mal zergehen. Denk drüber nach, Bruder, Schwester, lieber Freund. Dort gibt es keinen Wechsel, keine Veränderung, kein Tag und Nacht. Dort gibt es diese Dinge nicht. Das Erste ist vergangen, heißt es in meiner Bibel. Wenn du dich verändern willst, musst du hier dich verändern. Wenn du Sachen hier ablegen willst, musst du hier ablegen. Ich kann mal erstaunt sein und manche werden erstaunt sein. Die werden im Himmel stehen und sagen, wo ist der Zigarettenautomat? Wo sind meine Zigaretten? Oder wo ist meine Schnapsflasche? Oder wo sind die Tabletten? Verstehst du, die werden suchen. Wenn du hier nicht frei bist, wenn du hier nicht erlöst bist, glaub doch nicht, dass du drüben erlöst wirst. Wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Prediger 11, Vers 3. Wenn der Baum fällt, er falle nach Süden oder nach Norden zu, wohin er fällt, da bleibt er liegen. Der steht nicht mehr auf, wird auch nicht mehr aufstehen. Und du selbst bist verantwortlich, wie deine Ewigkeit einmal aussehen wird. Wenn du das drüber nachdenkst, da solltest du anfangen zu zittern, Furcht bekommen und sagen, mein Gott, wer kann überhaupt noch selig sein? Weißt du, hier entscheidet sich, ob du ein kluger oder törichter Baumeister bist. Hier entscheidet sich, ob du eine kluge oder törichte Jungfrau bist. Du weißt ja, was damit alles zusammenhängt. Der eine hat Fundament gemacht und gebaut am festen Grund und der andere nicht. Und die einen haben Öl mitgenommen und der andere nicht. Hier entscheidet jeder für sich selbst. Drüben wird nichts mehr abgegeben, auch nicht von anderen. Glaub doch nicht, dass die klugen Jungfrauen den Törichten noch was abgeben werden. Also die sagen, geh zum Krämer und kauf es dort. Besorg dir selber. Hier entscheidet sich, ob wir angenommen werden oder nicht. Hier entscheidet sich, ob wir überleben oder nicht. Hier, ob wir Überwinder werden oder nicht. Jeder hat das gleiche Maß an Gnade, die gleiche Möglichkeit in 24 Stunden. Jeder Einzelne. Und du kannst den Tag auskaufen oder den Tag vergehen lassen. Du hörst Predigten wie diesen und die können dir weiterhelfen, das Ziel zu erreichen. Du kannst sagen, vergessen wir das. Alles nur aufgebauscht. Alles nur Hirngespinst. Alles nur Einbildung. Und du kannst sagen, und was ist, wenn es doch wahr ist? Und was ist, wenn es doch stimmt? Und was ist, wenn es doch so ist? Du kannst hier diese Anleitung beherzigen und das auch, was in der Bibel findest und so weiter. Kannst die Erkenntnis gebrauchen. Kannst sagen, ja, du, wenn der das sagt, und wenn die das sagen, wenn nicht nur der sagt, sondern von vielen Seiten das Gleiche und schon Jahrhunderte und Jahrtausende immer das Gleiche gepredigt wurde. Guck mal, zu allen Zeiten haben die Menschen sich auf die Ewigkeit vorbereitet, die haben Pyramiden gebaut und dann dem Pharao, was weiß ich, alles mitgegeben, sogar das Totenbuch, damit er weiß, wie es drüben weitergeht, was er für Sprüche da sagen muss. Also sogar die Pharaonen, die Alten, die Uralten, die Wilden, sogar die haben das gewusst. Du, man muss sich auf das Sterben vorbereiten. Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also es geht weiter. Das Leben kann nicht alles sein hier, was wir haben. Es muss noch mehr sein. Und wenn das wirklich wahr ist, wenn das stimmt, Mann, da muss ich zünden und rennen und laufen und alles einsetzen, was ich kann. Ich entscheide selbst für mein Leben. So wie hier, so beim, es gibt in der Welt einen Spruch, so wie man sich bettet, so liegt man auch. Und genauso ist es auch in der Ewigkeit. Du allein bestimmst, wohin du hinkommst, wie es mit dir weitergeht, was du erreichst. Deine Entscheidungen, dein Verhalten, dein Gehorsam, das bestimmt dein weiteres Leben. In Daniel Kapitel 12, Vers 3, die nächste Stelle, und da heißt es, und die da lehren, also die Prediger, die ja, Menschen, die anderen weiterhelfen, ihr Wissen anderen weitergeben, und die da lehren, werden leuchten wie der Glanz des Himmels. Und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie der Sterne, immer und ewiglich. Also die weitergegeben haben, die nicht nur für sich behalten haben. Und das Geheimnis des Lebens ist eigentlich weitergeben. Denn nur im Weitergeben überleben wir und leben wir weiter. Nur im Weitergeben. Und ich weise viele zur Gerechtigkeit, bemühe mich zumindest zu sagen, das ist der Weg. Ob sie das gehen, ist eine andere Sache. Ein Wegweiser zeigt immer nur die Richtung. Gehen müssen die Leute selber. Gehen müssen sie selber. Ich sage die Wahrheit, verkündige, was der Wille Gottes sein könnte und ist, tun müssen sie selber. Tun müssen sie selber. Und für sich selbst sorgen. Ich höre doch auf, die Dummheit für andere zu sorgen. Dass du dich um andere kümmerst, hinter den anderen herläufst. Bring zuerst mal dein Fell in Sicherheit. Bring deine Seele in Sicherheit. Paulus sagt, was nützt es, wenn ich anderen predige und selbst verwerflich werde und selbst das Ziel nicht erreiche. Und selbst nicht dort ankommen, wo ich ankommen möchte. Ich bin für meine Erlösung selbst verantwortlich. Als ich das begriffen habe, habe ich gesagt, Johannes, setz alles dran. Alles oder nichts. Und das ist mir ernst geworden. Ich muss für meine Erlösung sorgen. Ich muss um meine Erlösung kämpfen. Ich muss gucken, dass ich noch erlöster bin. Jeden Tag brauche ich mehr von der Erlösung. Ich bin noch nicht fertig. Aber ich möchte so viel wie möglich loslassen. Das ist Erlösung. Loslassen, dass die Welt mich nicht mehr festhält. Oder dieses Leben mich nicht blockiert irgendwo oder aufhält. Dass ich nicht mehr diese gravierenden Fehler mache. Wir machen Fehler, aber aus den Fehlern lernen wir, werden wir klug. Das wiederholt sich nicht noch einmal. Geh hin und sündige nicht mehr oder nicht weiter fort. So, wenn ich falle, falle ich in der Hand Gottes. Dann ist es okay. Ich verantworte dann mein Leben mehr und mehr vor Gott. Das ist jetzt meine Sache. Ich muss verantworten. Und eines Tages werde ich wissen, ich werde vor Gott stehen und ich muss sagen, was hast du da erzählt den Leuten? Was hast du denn vorgemacht? Lukas Kapitel 12, Vers 48. Nicht, dass ich was erfunden habe, dass es meine Erfindung ist. Nein, das sind Worte Gottes. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Wer viel gehört hat, viel gelesen hat, viel erlebt hat, wem viel gegeben ist, von dem wird man viel verlangen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Was hast du daraus gemacht? Was ist aus deinem Leben geworden? Also wir sind selbst für uns verantwortlich, liebe Leute. Ich mache mir hier nichts vor. Ich schließe mich mit ein. Ich weiß um meine Verantwortung. Hast du wirklich alles gesagt? Paulus, als er sich verabschiedet von Ephesus oder Korinth, auch wenn er es geht, er sagt, Leute, ich habe euch ermahnt unter Tränen, ich ermahnt euch ernstlich, ich habe immer wieder das Gleiche gesagt, ich habe mich immer wieder wiederholt, ich habe euch ermahnt, so ich möchte nicht schuldig sein, wenn ich von euch weggehe, dass ihr sagt, du hast uns nicht den ganzen Weg des Heils gelehrt. Aber jeder ist selbst verantwortlich, wie es mit ihm weitergeht. Jakobus Kapitel 3, Vers 2. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann. Und er kann auch seine Zunge in Zaum halten. Du siehst jetzt der nächste Punkt. Selbstkontrolle. Und Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes, meine Lieben. Wer sich in keinem Wort verfehlt, wir sind alle noch nicht so weit, der ist ein vollkommener Mann, der seine Zunge in Zaum halten kann. Der redet, wenn er reden soll, und schweigt, wenn er schweigen soll. Das ist ein vollkommener Mensch. Wir verfehlen uns vorwiegend in Worten. Unsere größten Fehler begehst du nicht mit den Händen oder Füßen, sondern mit der Zunge. Die größten Fehler begehst du mit den Zungen. Hier stolpern wir. Hier verlieren wir die Kontrolle über uns selbst. Wir sagen etwas und dann zeigen drei Finger auf dich zurück. Und was ist mit dir? David, du bist der Mann. Unsere Worte lösen oder binden uns. Unsere Worte beherrschen uns, die Zunge. Und das ist alles, hat mit uns selbst zu tun. Unsere Worte haben Kontrolle über uns, nicht über die anderen. Der andere sagt, hier rein, da raus, fertig. Aber du, bei dir sitzt es drin. Unsere Worte, meistens wenn sie sogar unbewusst sind, unbewusste Worte sind schlimmer als die bewussten Worte. Aber für die bewussten Worte stehst du erst grad. Unbewusste Worte schwächen dich nur, bringen dich zum Stolpern. Also unser Mundwerk ist entscheidend für Sieg oder Niederlage. Das ist, womit wir die Seele füttern. Was aus den Menschen rauskommt oder was in den Menschen reinkommt. Unsere Bekenntnisse, unsere Zeugnisse bestimmen uns. Also das Problem bist du selber, deine Zunge. Lösungen sind sehr einfach manchmal. Du musst nur aussprechen und sagen, ja Herr, dir gebe ich die Sache ab. Also wir reden mit Menschen, wir reden manchmal zu uns selbst, wir reden zu anderen, also Fremden, Feinden, Widersacher, oder wir reden zu Gott. Unsere Sprache macht den Unterschied über unser Leben. Deshalb ist es so wichtig, nach der Bekehrung, eine Herzensreinigung, die Heiligung der Zunge. Kohlen vom Altar Gottes, dass unsere Zunge mal ein bisschen geläutert wird. Du lebst von dem, was du sagst. Und deshalb, so viele Menschen sind depressiv und blicken nicht durch, verlieren die Orientierung, weil sie einfach blöd und dumm über sich selbst gesprochen haben. Deine Worte geben die Kraft oder Ohnmacht. Wer seine Sprache beherrscht, beherrscht sein Leben. Deshalb nach deiner Bekehrung, in deiner Erlösung heißt es, jetzt Herr, lehre mich reden, lehre mich deine Worte sprechen. Lehre mich, auf dein Wort zu hören und deine Worte nachzusprechen. Wer die Zunge im Griff hat, seine Sprache beherrscht, beherrscht sein Leben, beherrscht auch seine Umgebung. Kann Befehle austeilen, kann sagen Ja und Nein. Ohne der Sprache ist der Mensch überhaupt nichts wert. Das ist nicht mal so viel wert wie ein Tier. Aber die Sprache ist es, die Gott uns gegeben hat. Wer Glauben hat wie ein Senfkorn, der wird zu dem Berg sprechen. Markus 11, Vers 23. Der wird zum Berg sprechen. Und dann wieder nicht zum Menschen, zum Berg, zum Problem. Erkenne, wo dein Wirkungsbereich ist. Der wird zu dem Berg sprechen, der mir im Weg steht, der mich blockiert. Berg, hebe dich weg und versenk dich ins Meer. Aber nicht die Probleme. Menschen stehen unter Gott. Berge und die Erde hat Gott dir und mir untertan gegeben, unterstellt. Und wir sind Verwalter der Erde. Berg, heb dich weg. Du kannst den Berg abtransportieren. Dein Befehl. Aber nicht Menschen. Du kannst Menschen nicht befehlen und sagen, verschwinde. Du kannst nicht. Da kommt er erst recht dir noch viel näher und greift dich erst recht an. Also, du hast Autorität über Dinge. Deshalb, wir sollten als Menschen über Sachen reden. Über alles dürfen wir reden. Du kannst über Autos reden, über Tiere reden, über was weiß ich, Geld reden. Aber du hast keine Macht über Menschen. Da hat nur Gott die Macht darüber. Nur Gott. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Und deshalb passt gut auf. Wer Glauben hat, der kann zu seinem Problem sprechen. Probleme sind natürlich. Und Probleme, die vielleicht auch von Menschen verursacht sind. Aber der Teufel ist der Urheber der Probleme. Du kannst gegen ihn angehen. Dem widersteht fest im Glauben. Gegen den Teufel kannst du schon mit Autorität sprechen. Aber nicht gegen Menschen. Die sind Geschöpfe Gottes. Versuch das zu definieren in deinem Leben, richtig einzuordnen. Diese Waffe sollst du gegen den Teufel einsetzen. Ordne dich unter Gott und widerstehe dem Teufel fest im Glauben. Das sind zwei Dinge, zwei ganz verschiedene. Mit deinen Worten kannst du sagen, Satan, hinter mir. Du hast hier nichts zu suchen, in meinem Haus, in meiner Familie, bei meinen Kindern. Hast nichts zu suchen. Deine Worte sind Werkzeuge. Und nur mit unseren Worten, in unserem Machtbereich. Aber zuerst mal musst du unter Gott stehen. Der Mensch, der unter Gott steht, so fangen die 10 Gebote an. Der Mensch, der unter Gott steht. Wenn du unter Gott stehst, dann wirst du die Dinge gar nicht vollbringen. Da wirst du keine anderen Götter haben, da wirst du nicht lügen, da wirst du nicht morden, da wirst du nicht die Ehe brechen, da wirst du nicht stehlen, da wirst du gar nichts machen. Da wirst du auch kein falsches Zeugnis reden, wenn du unter Gott stehst. Aber die meisten stehen nicht unter Gott. Vielleicht nur ab und zu mal oder gelegentlich, vielleicht am Sonntag, dass sie unter Gott stehen. Aber wie stehen sie die Woche über? Auch unter Gott. Deine Sprache verrät dich, dein Bekenntnis. Der Mensch, der unter Gott steht, der wird zu dem Berg sprechen. Wir sind immer das, was wir sagen, und zwar, was ich über mich sage. Du sagst es. Steht immer wieder in der Bibel. Du sagst es. Du sagst es. Du bist das, was du über Gott sagst. Er ist mein Vater, mein Hirte, mein Leben, meine Freude, meine Kraft. So wie man in den Wald hineinruft, so hallt es wieder raus. Sprüche 18, Vers 20, wir ernten immer nur die Frucht unserer Worte, die Frucht unserer Lippen. Deshalb heißt es, dass unsere Lippen geheiligt, gereinigt werden müssen. Nicht nur die Zunge, sondern auch die Lippen. Man kann also mit einem verschlossenen Mund auch sprechen. Ja. Halt mal eine Predigt, also da sind auch Kinder dabei, und halte Predigt, und da lese ich die Bibelstelle, und er tat seinen Mund auf und sprach. Dann meldet sich ein kleines Mädchen: Onkel, wie ist es möglich, mit einem verschlossenen Mund zu sprechen? Er tat seinen Mund auf und sprach. Gott muss uns den Mund öffnen, damit wir sprechen können. Ich habe darüber nachgedacht, das war für mich eine Predigt, was das Mädel da fragte. Können wir auch mit verschlossenem Mund sprechen? Doch, in unserem Geist. Sie sprach bei sich selbst, diese blutflüssige Frau. Bei sich selbst. Und er tat seinen Mund auf und er sprach. So, was sind die Geheimnisse eines siegreichen Lebens? Lasst uns darüber nachdenken. Gott gab mir eine Botschaft, und die möchte ich hier ganz schnell noch rüberbringen. Du bist selbst für deine Befreiung verantwortlich. Wie frei du wirst, wie weit du in die Heiligung hineingehst, was du alles mit Gott erlebst und erfährst, bist du selbst verantwortlich, was du schaffst und was du nicht schaffst. Gott hilft dir nur. Er hat dich erlöst und sagt: Kind, renn. Schnell nach Hause, geh zum Vater. Jakobus 4, Vers 7 noch einmal: Unterordne dich Gott. Und erst dann kannst du erst dem Teufel widerstehen. Vorher nicht. Wenn du Gott nicht unterordnen bist, deshalb ist es Quatsch und Unsinn, andere zu segnen, wenn die sich nicht Gott unterordnen, wenn die Gott ungehorsam sind, wenn die ihre eigenen Wege gehen, ihren Dickkopf ausleben. Wenn einer sich Gott nicht unterordnet, nützt alles Beten nicht, nützt alle Zureden nicht. Dann muss sich zuerst mal Gott unterordnen. Und dann widersteht dem Teufel. Und dann heißt es dann, und dann flieht er auch von dir. Und dann flieht er auch von dir. Dann nimmt er dich ernst. Wenn du dich unter Gott unterordnest, nimmt der Teufel dich ernst. Erst dann will er mit dir nichts mehr zu tun haben. Erst dann hat er Angst vor dir, weil du stehst unter Gott. Uiuiuiui. Der steht unter Gott. Wenn du bei Gott registriert bist, wenn Gott dich kennt, wenn Gott dich ernst nimmt, wenn du sein Kind bist und du ihm gehörst mit Leib und Seele, mit Haut und Haaren, wenn du ihm gehörst, wenn Gott mit dir einverstanden ist, wenn du mit ihm eins bist, dann flieht er von dir. Er will mit dir nichts zu tun haben. Da brauchst du nicht Dämonen vertreiben. Es ist Unsinn. Wenn du richtig mit Gott lebst, laufen die Teufel von selber weg. Läuft die Sünde von dir selbst weg. Läuft das Negative von dir selbst weg. Laufen die Krankheiten von dir selbst weg. Wenn du richtig unter Gott stehst. Deshalb A und O ist immer das richtige Verhältnis zwischen dir und deinem Gott. Der unter Gott steht. Wenn Gott dich liebt und du dir dessen bewusst bist, dann will der Teufel absolut mit dir nichts mehr zu tun haben. Wenn du dich mit Gott abgibst, ich habe bei dir nichts mehr zu schaffen. Der hat keine Angriffsfläche mehr, kein Einfallstor mehr. Der Teufel weiß ganz genau um den Sieg von Golgatha. Und wenn du das Blut Jesu preist, dich unter Jesus stellst, dann will er mit dir nichts zu schaffen haben. Entdecke das Geheimnis. Golgatha ist ein rotes Tuch für ihn. Wenn er Jesus in deinem Leben sieht, das ist Hölle für ihn. Das hält er nicht aus. Und solange du dich an Jesus Sieg hältst, daran glaubst, Jesus preist, muss der Teufel in deinem Leben kapitulieren. Deshalb für deine Probleme bist du selbst verantwortlich. Du musst nur Jesus in dir halten. Meinen Jesus gebe ich nicht her. Ich bleibe Herr bei dir. Und so weiter. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viele Frucht bringen. Satan kann dir nichts antun. Hat kein Recht an dir. Kann dich nicht angreifen. Und er ist auch nicht in der Lage, etwas dir anzutun, solange Jesus in dir ist. Ist nicht fähig, dich zu beschädigen. Du hast den Schlüssel in deiner Hand. Deshalb ist Christus in uns. Wohl dir, wenn Jesus in dir ist. Dann lebst du ein friedliches Leben, ein gesegnetes Leben. Und dann kannst du sagen, ja oder nein. Du weißt, das will der Herr. Und du weißt ganz genau, selbst wenn er mit frommen Worten kommt, der Teufel kommt zu Menschen, zu Christen mit frommen Worten, mit der Bibel in der Hand. Es steht geschrieben, mein Sohn, meine Tochter. Es steht geschrieben. Aber wenn Jesus in dir ist, der sagt dir die Wahrheit. Nee, das, es steht, aber das ist auseinandergerissen, diese Bibelstelle. Es steht geschrieben und dann kannst du dem Teufel aufklären, was geschrieben steht. Du hast Autorität. Und so vertreibt man die finsteren, dunklen Mächte von seinem Leben. Golgatha ist der Schlüssel. Seit Golgatha weißt du, ich bin nicht mehr allein. Jesus ist bei mir, Jesus ist in mir. Und Gott gab uns das Selbstbestimmungsrecht. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in uns. Die meisten Christen wissen es nicht. Sind nicht aufgeklärt. Oder laufen einer falschen Religion nach. Die wollen Jesus, ja, aussprechen. Sie loben mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist ferne weg von mir, sagt der Herr einmal. Gott gibt dir Autorität über dich selbst. Wie viele ihn aufnahmen, das war das Thema von Sonntag. Denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Wie viele ihn aufnahmen. Was ich zulasse oder was ich nicht zulasse, das bestimmt mein Leben. Viele sind vom Teufel belogen, betrogen. Gott tut nur das, was ich erlaube, egal Gott oder dem Teufel. Er tut nur das. Wenn du Gott erlaubst, dich zu segnen, dich zu führen, dich zu heilen, dich, ja, zu motivieren, dann wird er das tun. Aber wenn du keine Zeit für ihn nimmst, dann wird es der Teufel nutzen. Er nutzt dann die Zeit, diese passive Zeit wird der Teufel immer ausnutzen. Der Teufel nutzt immer die passive Zeit. Deshalb, nichts ist schlimmer als Müßiggang. Die Bibel sagt, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Wenn du nichts tust, nur auf der Couch liegst, dann kommen blöde Träume, dann fängst du an zu sinnieren, zu fantasieren und was weiß ich. Wenn du nicht denkst, denkt der Teufel für dich. Also wer das richtig versteht, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Müßiggang, was ist das? Faulheit, Trägheit, sich gehen lassen, sich treiben lassen. Wer Golgatha nicht richtig versteht, der dreht sich immer im Kreis und bleibt leer, hungrig, durstig und so weiter. Deshalb ist es so wichtig, wenn du schon nichts tust und müßig bist, dann preise den Herrn, lobe den Herrn, danke dem Herrn, jauchze dem Herrn zu, endlos dem Herrn zujauchzen. Sobald du das abnimmst und sobald du das nicht mehr tust, steigt der Feind, steigt die Flut, steigen die Sorgen, steigt die Bedrückung, steigen die Ängste. Deshalb, du bist frei, wenn du Jesus in dir hast. Frei vom Satan, frei vom Pessimismus, frei von negativen Ansichten, Vorurteilen, auch den anderen gegenüber. Weißt du, wenn du Jesus in dir hast, dann ist doch vollkommen egal, wie der andere ist. Du weißt, der Herr wird, er wird mit mir fertig, der wird auch mit dem fertig. Da sorge ich mich nicht um den anderen. Da hört die Sorge für den anderen auf. Die Bibel sagt, sorgt für euch. Schafft eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Hör mal, was da heißt. Das war aus dem Zusammenhang jetzt rausgerissen, aber trotzdem mit Furcht und Zittern. Ist jetzt alles dran. Wer unter Gott steht, über den haben die Dämonen keine Macht. Du bist in einer anderen Zone. Du hast die Zone gewechselt, den Herrschaftsbereich gewechselt. Wer unter Gott ist, der muss nicht mehr auf die ganzen negativen Gedanken hören. Die sind da. In deinem Leben sind zwei Mächte, die reden, zwei Sender, die strahlen. Der Sender Gott und der Sender Satan. Zwei Sender. Und jetzt hängt es von dir, von deiner Regulierung, von deiner Einstellung hängt es ab. Ob du Radio Moskau oder Radio Vatikan hörst. Oder den Evangeliumsrundfunk oder was weiß ich, RTL. Deine Einstellung bestimmt es. Deine Einstellung. Nur du. Dein Empfänger. Und deshalb, gesendet wird alles. Und die Welt, die Luft ist voller Geister und Mächte, Fürsten und Gewalten und was weiß ich, Ansichten. Und du bestimmst, was ich empfange, was ich höre. Und was ich nicht hören will, das höre ich nicht. Den Sender stelle ich ab. Das Programm stelle ich ab. Ich weiß nicht, wie viele Programme du hast, aber ich habe im Urlaub, wenn ich im Urlaub bin, habe ich eine Satellitenantenne. So, wenn ich dann irgendwo auf dem Campingplatz bin, ich kann 999 Sender empfangen. Aus der ganzen Welt kann ich alle möglichen Sender empfangen. Ihre Sprachen verstehe ich nicht, aber die sind da. Die sind aber alle in der Luft. Und meine Schüssel, die empfängt es. Verstehst? Deine Schüssel, dein Kopf empfängt es. Und jetzt musst du ganz fein einstellen, die Frequenz und die und den Sender. Du bestimmst, welchen Sender du hörst. Wer zu dir spricht. Du kannst, manchmal klingt es so ähnlich. Verstehst du, aber es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche. Nach Lukas Kapitel 9, Vers 1 und folgende Verse haben wir Autorität über alle Gewalt des Teufels, über alle Krankheiten. Du hast Gewalt. Stell dir mal sowas vor. Du hast Gewalt. Also, krempel deinen Arm, Ärmel hoch, du hast Gewalt. Steht in der Bibel. Über alle Gewalt des Teufels, über alle Krankheiten, du hast Autorität. Aber vorausgesetzt, du stehst unter Gott. Das ist der Schlüssel. Und erst dann, einem wird Autorität immer von oben gegeben. Autorität kommt nie von unten. Bei der Demokratie, Macht von dem Volk ist es heißt, auf Deutsch übertragen, von unten. Aber eigentlich Autorität kommt immer von dem nächsthöheren gesetzten Gestellten. Wer unter Gott steht, der hat geistliche Autorität, auch in der Gemeinde. Die Autorität wird dir gegeben. Sonst laufst du jetzt wie die Russen da auf dem Krim, ohne Abzeichen. Verstehst? Was für Grad hast du? Ja, du laufst da rum, verstehst du? Aber was bist du? Bist du ein General? Bist du ein Leutnant? Bist du ein Feldwebel? Bist du nur ein Junker? Was bist du? Ohne Abzeichen. Deshalb, der Heilige Geist und Gott muss uns auszeichnen. Sonst sind wir Mr. Niemand. Wer unter Gott steht, durch den wirkt Gott. Also ich bin selber für meine Probleme im Guten wie im Schlechten verantwortlich. Was ich zulasse, was ich dulde, was ich akzeptiere, was ich nicht ausräume. Stell mal vor, du putzt zu Hause nicht und wunderst dich nachher, wo kommen das ganze Ungeziefer, die ganzen Ratten, Mäuse, der ganze Schimmel. Und wir wundern uns, weil wir nichts tun. Geschwister, wir können nicht warten, dass es alles sich von selbst erledigt. In unserem Leben erledigt sich nichts von selbst. Wir müssen Hand anlegen, auch geistlich. Auch geistlich. Gott muss bei uns anfangen zu wirken. Und wenn Gott uns sagt, guck mal, Gott zeigt uns die Schmutzstellen und die Einfallstore, die Risse in der Wand, in der Mauer. Gott zeigt uns die Risse und wir sollten darauf achten, wer unter Gott steht, bei dem kann sich das Böse nicht halten. Der hat so eine Ausstrahlung, so viel Krach, dass die alle weglaufen. So viel Freude, so viel Frieden. Da kann die Krankheit nicht gedeihen, der Schimmel. Da können sich nicht das Ungeziefer einnisten. Verstehst du? Das Ungeziefer möchte gerne in deine Nähe kommen. Hornisse, verstehst du? Die kommen, aber die musst du ausräuchern. Da bist du verantwortlich, dass das alles auf göttliche Art und Weise gelöst wird. Weißt du, wer unter Gott steht, der kann nicht sündigen. Da hält sich die Sünde nicht auf. Das kann sein, dass du schwach wirst, dass du angefochten wirst, dass du versucht wirst, dass der Satan versucht, dich zu verlocken. Aber du hast die Kraft in dir. Nein, 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 nein. Mein Kind, nein, das geht nicht. Wer unter Gott steht, fürchtet kein Unglück. Wer unter Gott steht, der fürchtet keine Katastrophe, keine Krise, keine Kritik. Wer unter Gott steht, überall. Leg einmal, wir haben das in der Hand mit den ganzen negativen Dingen. Ob sie uns beherrschen oder ob wir sie beherrschen. Wer unter Gott steht, der ist nicht mehr auf die Massen angewiesen, den Trends, den Modeerscheinungen. Du bist dein eigener Herr. Du weißt, was dir steht und was dir passt, was zu dir passt und was zu dir nicht passt, was du willst und was du nicht willst. Da brauchst du nicht die Anerkennung von jenen und denen. Du weißt, mir reicht, wenn Gott mich kennt, wenn Gott mich versteht, wenn Gott mich liebt. Und dann bist du auch nicht auf Geld angewiesen, auf das Materielle. Du weißt, Gott wird mich versorgen mit wenig oder mit viel. Oh mein Gott, kannst du auf zwei Fischen und 2 und 5 Broten kann er so viel machen, dass Tausende satt werden. Das kann er machen. Wer unter Gott steht, den kann nichts behindern. Wenn Menschen kommen und sagen, ich kann nicht. Weißt du, wenn Leute zu mir kommen, ich kann nicht. Ich muss den Leuten manchmal die Wahrheit sagen. Du willst nicht. Nicht, du kannst nicht, ich kann nicht. Du willst nicht. Wenn du willst, kannst immer was. Wenn du willst. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich hab, nein, du willst nicht. Sag ehrlich, ich will nicht. Gib zu. Wenn Gott sich zurückzieht aus deinem Leben, weißt du, was dann passiert? Verwirrung, Sprachverwirrung. Wenn Gott sich aus deinem Leben zurückzieht, dann wissen die Leute nicht mehr, was links und rechts ist. Weißt du, und solange Gott in deinem Leben ist, das Zentrum, die Mitte, dann wirst du immer Orientierung finden. Und genau wissen, vielleicht machst du ein paar Fehler vorher, aber du wirst rausfinden, links mal und mal rechts, und dann wirst du wissen, das ist der Weg, den gehe ich. Alles beginnt bei einem selbst. Das Gute wie das Schlechte. Alles beginnt bei mir selbst. Das Gute wie das Schlechte. Was ich erlaube, das gedeiht bei mir. Und was ich nicht erlaube, was ich nicht begieße, das geht auch ein. Was ich nicht füttere. Deshalb die Probleme. Wir haben in diesen Tagen, in den Heilungstagen beim Billy auch gesehen. Weißt du, wenn du dich mit Krankheit beschäftigst und nur Krankheit und Krankheit und Krankheit, kein Wunder, dass du vor Krankheit platzt. Alles, was in deinem Leben Platz einnimmt, deine Gedanken, deine Worte, deine Interessen, da googelst du die Krankheit und die Krankheit. Also für manche Leute bete ich gar nicht. Habe ich aufgehört zu beten. Herr, hilf und zeigen. Verstehst du, die sind besser wie mancher Arzt schon. Die können gleich Praxis aufmachen. Die wissen von der Krankheit und von der Krankheit. Und das, die machen sich fertig mit den Krankheiten. Die machen sich fertig mit den Krankheiten. Du sollst ja für Gesundheit dich beschäftigen. Was macht mich gesund? Friede, Freude, Liebe, Geborgenheit, Annahme, dass ich angenommen werde und dass mich andere annehmen, dass ich die annehme und mich verstehe. Der Mensch hat ja die Dinge sich an den Dingen vergriffen, versündigt, und deshalb werden sie damit gestraft. Wenn die Leute sich mit der Krankheit beschäftigen, werden sie mit Krankheit bestraft. Was ich anbete, das straft mich. Vor Jahren haben die Leute die Arbeit angebetet. Wenn ich da irgendwo mal gepredigt habe, ich weiß noch, ich habe irgendwo gepredigt, Arbeit ist mein Leben. Oh, Arbeiten, ich bin für Arbeiten da und alles andere interessiert mich nicht. Heutzutage, dieser Gott Arbeit ist pleite. Verstehst du, wir haben so viele Arbeitslose und so weiter. In den Apokryphen heißt es einmal, womit der Mensch sündigt, damit wird er gestraft. Womit der Mensch sündigt. Wir sollten Gott die Ehre geben und nicht der Krankheit, nicht der Armut, nicht dem Mangel, nicht den Komplexen. Die Ägypter haben Ungeziefer angebetet und sie wurden gestraft mit Ungeziefer. Sie haben Frösche angebetet als Gott, sie sind gestraft worden mit Gott. Das, was du anbetest, egal im Guten und im Schlechten, wenn du Gott anbetest, wirst du mit Gott bestraft. Aber im Positiven, im Guten, mit der Liebe Gottes, verstehst du? Aber wenn du dieses Ungeziefer anbetest, Frösche anbetest oder das Nilwasser, da sind sie mit dem Nilwasser bestraft worden. Es wurde zu Blut. Das, was du anbetest, bet mich an. Und das ist, was der Teufel verlangt. Deshalb, nur du entscheidest, wie es mit dir weitergeht. Das wollte der Teufel bei Jesus erreichen. Bet mich nur an und ich will dir alle Reiche geben. Aber er sagt, danke, brauche ich nicht, ich werde es mir anders holen, diese Reiche. Die Natur rächt sich, wenn die Leute anfangen, die Natur anzubeten. Weil die Natur, die liebt nur ihren Schöpfer. Und sobald die Natur merkt, die eher nicht den Schöpfer, sondern das Geschöpf, ob es Tier ist oder Baum ist oder Stein ist oder was weiß ich, Stern ist oder die Sonne ist. Die Menschen, die die Sonne angebetet haben, die sind jetzt verbrannt von der Sonne. Jetzt haben wir Klimakatastrophe. Und die Schöpfung wird böse, wenn wir nicht den Schöpfer anbeten. Wenn der Mensch den Herrn anbetet, wird er vom Herrn gesegnet. Die Natur kann es nicht ertragen, dass der Mensch die Schöpfung anbetet. Egal was es ist, das Geschöpf. Die Natur nimmt keine Anbetung an. Und wenn der Mensch jetzt die Natur anbetet, dann sagt Gott, du bist zuständig, straf sie mal. Gib Erdbeben, gib Erderschütterungen, gib Klima. Gibt Fluten, gibt das und so weiter. Jetzt setzt frei und plötzlich die Natur ist es, was dann die Leute straft. Der Schuss geht nach hinten, wenn man Götzen anbetet und die Natur zum Götzen macht. Der Mensch, der nicht an Gott glaubt, der nimmt alle Ängste ernst, der hat vor allem Angst, dann fürchtet sich, er weiß ganz genau, du, da stimmt was nicht. Der weiß es, aber der kann es nicht erklären. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das ist Anbetung. Deshalb, du bist verantwortlich. Wer viel über die Angst redet, betet die Angst an. Was werden wir essen? Womit werden wir uns kleiden? Wo werden wir wohnen? Können wir noch die Miete bezahlen? Der bekommt noch mehr davon, damit er sich noch mehr ängstigen kann. Das ist die Auswirkung. Deshalb, wir haben den Schlüssel in der Hand. Wir sollten unseren Mund halten über so viele Sachen, nicht plappern. Meine Kinder, meine Enkelkinder, was die machen, hör doch auf. Danke Gott für deine Enkelkinder, dass sie so hübsch sind und so schön sind und so weiter und so lebendig sind, dass sie so viel unternehmen. Preise Gott für deine Enkelkinder und Urenkel, wenn du welche hast. Angst vermehrt sich. Auf dieser Welt ist alles auf Vermehrung angelegt. Die 5 Brote und die 2 Fische, die vermehren sich. Je nachdem, durch wessen Hände es geht. Es gilt für Zweifel, das gilt für alle möglichen, für Ärger, für Verletzungen. Red über deine Verletzungen. Was haben die mir angetan? Die grüßen mich nicht mehr, die machen einen großen Bogen um mich herum und. Ich bin beleidigt. Wer sich ärgert, der kriegt noch mehr Raum zum Ärger. Deshalb, du hast den Schlüssel in der Hand. Du selbst kannst deine Probleme lösen, indem du einen Riegel vor deinen Mund legst. Einen Riegel. Ein Schloss noch. Du, dass du nicht mehr darüber redest. Wie geht es dir? Weißt du, da kommen die Leute mit solchen frommen Sprüchen. Wie geht es dir? Und dann musst du dich rechtfertigen, wie es dir geht. Und ihnen erklären, wie es dir geht. Und so weiter. Das ist so die Würmer, die aus der Nase zu ziehen. Wie geht es dir? Eigentlich solltest du den Leuten sagen, das geht dir Dreck an, wie es mir geht. Ich muss hier durch, nicht du. Ich muss hier durch. Dich geht es gar nicht an. Aber wie geht es dir? Nein, du lebst dein Leben und du stirbst dein Leben. Entweder schaffst du es oder schaffst es nicht. Du solltest also dem Argen keinen Raum geben. Alles auf dieser Welt unterliegt also diesem Gesetz der Vermehrung mit der Anbetung. Und dann, weißt du, das sagst du nur, und ja, und dann erzählen sie ihr Problem schon, dann, das habe ich gehört bei der Tante sowieso, ist es auch das so. Verstehst du, und dann multipliziert sich, dann kriegst du einen ganzen Heuhaufen. Und dann findest du die Nadel nicht mehr. Um was ging es denn eigentlich nachher am Schluss? Mit der Anbetung steht und fällt alles. Gott will Anbetung, aber auch der Teufel. Beide wollen Anbetung. Und der Teufel sorgt dafür, dass die Welt ihn anbetet. Das Materielle anbetet, die Nöte anbetet, die Spannungen anbetet, die Krisen anbetet. Das Leben auf dieser Welt existiert nur über Anbetung. Deshalb, du bist die Lösung deiner Probleme. Das ist der Schlüssel. Das setzt ungeahnte Kräfte frei, die Anbetung. Herr, wir werden stark durch Schweigen. So steht es in der Bibel. Nicht die Ägypter, das Meer, die Berge. Verstehst du? Nein, ihr sollt stille sein, auch nicht plärren. Stille sein. Durch stille sein werdet ihr stark werden. Sagt die Bibel. Jetzt steh still. Gott lebt, Gott ist der Herr, doch über dein Leben. Dein Leben ist in seiner Hand. Dir soll sich nicht einmal ein Haar krümmen. Nichts. Gott hält dich in der Hand. Und deshalb lass dich nicht da in Panik versetzen. Gott wirkt durch unsere Anbetung, wenn du still bist. Still ist auch eine Anbetung, Leute. Viele haben das nicht gelernt. Die denken, die müssen immer plappern. So wie die Heiden. Viele Worte machen, dem Heiligen was erzählen. Der Herr braucht kein Krimi. Der hat genug Krimis um uns herum, was er da sieht und beobachtet. Weißt du, bete Gott an und die Dämonen müssen ausziehen. Die ganzen unreinen Geister, ganz unreine Gedanken. Das ist Selbstbefreiung. Mund halten. Stille sein. Das ist alles wahr, was du siehst. Wisst ihr, wir sind nicht schizophren, dass wir die Dinge nicht sehen. Wir sehen die Dinge. Wir stehen mittendrin. Schlimmer kann es nicht mehr kommen, als es ist. Und jetzt stille sein, nach oben schauen. Unsere Hilfe kommt vom Himmel, der alles beherrscht, der alles hat. Selbstbefreiung, Selbstheilung, Selbsthilfe. Das Wichtigste im Leben eines Menschen ist, dass er Selbsthilfe entwickelt, Selbsthilfe freisetzt. Nicht immer gefüttert wird, immer versorgt wird, immer da eine Spende kriegt. Nein, Selbsthilfe ist Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist Selbsthilfe. Wer Gott anbetet, der verachtet den Teufel. Wer Gott anbetet, der verlässt den Teufel, der sagt, von dir will ich gar nichts haben, ich brauche von dir gar nichts. Da kannst du Steine selber fressen, wenn du willst. Ich will damit nichts zu tun haben. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Dein Verhalten löst dein Problem. Ich will damit nichts zu schaffen haben. Du musst rausfinden, ist es von Gott oder ist es vom Satan. Das ist das Kriterium, das du rausfinden musst in deinem Leben. Und dann deine Haltung und deine Reaktion. Und alles, was du machen solltest, ist nicht von Gott. Bei Gott, er ist der Macher. Er ist der Urheber. Er gibt das Wollen. Er gibt das Vollbringen. Er. Du sollst nur der Zuschauer sein, wie der Ägypter ertrinken, wie sich das Wasser teilt und wie du trockenen Fußes hindurchziehst. Der Teufel ist nur dann stark, wenn du ihm hilfst, ihm zustimmst. Oh ja, 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 die Ägypter, die sind schon ganz nah. Die sind hinter uns. Hörst du es nicht? Die Riesen. Nein, du solltest die Riesen gar nicht beachten. Du solltest die Riesen zwar sehen, und du musst aber nur eines wissen, mein Gott ist stark genug, stärker als jeder Riese. Dem, wem du Recht gibst, der siegt in deinem Leben. Und der Teufel versucht, dich so zu bedrängen, dass du sagst, ja, ja, es ist so schlimm. Und es wird noch schlimmer. Wenn man nichts dagegen unternimmt, wird es noch schlimmer. Widersteht dem Teufel fest im Glauben. Weißt du, du fängst an zu singen. Das ist das Beste, was dir passieren kann, mitten in Not, mittendrin im Dröhnen und Toben, und fang an, den Herrn zu loben, zu preisen. Den Sieg des Herrn. Als der Josaphat mit dem Lobgesang anfing, eine interessante Passage in der Bibel, verschaffte Gott einen Hinterhalt. Wenn du singst und Gott wartet, bis du den Tod angibst, bis du das Signal bläst, und dann kommt er in Aktion, aber er wartet auf dich. Gott tut nichts ohne dich. Er wartet, bis du sagst, Halle! Und dann bei Luja rollt schon der Himmel. Da rollt der Himmel, die Herrlichkeit Gottes. Du bist die Lösung deiner Probleme. Jeder Wiedergeborene ist für sich selbst verantwortlich, ihr Lieben. Mit der Wiedergeburt beginnt der Ernst des Lebens. Beginnt das große Lernen, große Entdecken, was auch immer ist. Und du musst deine Rechte und deine Pflichten kennen als Wiedergeborener. Was steht mir zu als Kind Gottes? Was muss ich? Gott hilft uns, dass wir hochkommen, dass wir auf die Beine kommen, aber jetzt muss ich aufstehen und mein Bett nach Hause tragen und zu Hause schlafen und nicht woanders. Gott macht den Anfang und ich muss weitergehen. Und dann überlässt er mir diese Welt, das Leben. Dann sagt er, jetzt bist du verantwortlich. Du kannst es alles zubetonieren oder du kannst einen Garten Eden draus machen. Viele Christen wundern sich, wenn nach einer gewissen Zeit nichts mehr läuft, alles zurückgeht, dass alles stagniert, dass man depressiv wird, dass man krank wird. Sag, was mache ich falsch um Himmels Willen? Du machst nichts, das ist das Problem. Gott hat dich freigesetzt, Gott hat den Ruck gegeben und jetzt muss dieser Ruck weitergehen, diese Welle. Sie haben nicht mehr weitergejagt. Du solltest so wie dieser Josua deine Feinde jagen. Und selbst wenn die Sonne noch am Himmel oder beim Untergehen sagen, Herr, halte die Sonne auf, ich will alle meine Feinde zu Boden werfen. Jagen so lange, bis der letzte Feind in die Knie gezwungen ist. Jage. Und viele geben schon, ach ja, Halleluja, ich habe Sieg. Erzählen in der Gemeinde Zeugnis, aber nach dem Zeugnis beginnt der Ernst des Lebens. Du musst weiter jagen, bis du das Ziel erreichst. Und wir müssen jagen, bis wir in den Himmel sind. In der Bibel heißt es, jagt nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Tut mir leid, es ist so. Du musst jagen, solange bis du im Himmel bist, bei Jesus. Gott hilft uns zu einem gewissen Maße, bis wir auf der eigenen Füße stehen, bis wir rennen. Und wenn du dann im Schwung bist, mach weiter, hör nicht auf. Selbst wenn du an der Ampel stehst, der Bergführer hat mir mal in St. Moritz erzählt, als wir mal so einen Gletscher bestiegen haben, durch Gletscherwanderung, selbst wenn ihr steht, ihr müsst selbst auf der Stelle treten. Sonst werden die Füße schlapp und müde und trägt. Ihr müsst immer treten, 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 treten. Und Geschwister, genau das ist es im Geistlichen. Du darfst nicht aufhören zu treten, da werden deine Muskeln schlapp. Schlaff. Oder schlaff. Was ist jetzt richtig? Beides. Beides. Lasst uns also Realisten sein. Ganz schnell noch ein paar Gedanken, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Lukas Kapitel 11, Vers 24 und folgende Verse. Du bist verantwortlich, dass es mit dir weitergeht. Du bist nach deiner Erlösung verantwortlich für die Lösung deiner Probleme, dass in deinem Leben ja Aufstieg ist, nicht Abstieg. Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, es durchläuft, durchstreift dürre Städten, sucht Ruhe und findet sie nicht, dann spricht er zu sich selbst, dieser Geist. Die Geister sprechen, können sprechen. Ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin oder fortgejagt worden bin. Eine ernste Sache. Der Geist will zurück. Und das ist das Problem, warum viele nach 3 Wochen schlapp werden, krank werden, rückfällig werden, zurückgehen wieder. Und das, was der Hund ausgespuckt hat, frisst er. Das passiert immer, weil die nicht gewacht haben. Deshalb, der Geist durchwandert Städte. Und wenn er kommt, so findet er es gekehrt und geschmückt, wie ein Palast. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister. Nicht er. Er kämpft nicht. Der ist zu schlapp. Der hat das Genick gebrochen. Aber der holt sich andere. Der holt sich Verstärkung. Dann nimmt er 7 andere Geister mit sich, die böse sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, diese 18 sind insgesamt dann mittlerweile, wohnen sie darin und es wird mit diesem Menschen hernach ärger als zuvor. Das erlebe ich bei Heilungen, nach jedem Heilungsgottesdienst. Ich kann dir schriftlich geben, ich kann den Beweis antreten, so ist es. Und so, die Leute, die nicht kämpfen um ihre Gesundheit, um ihr Heil, um ihre Erlösung, um was weiß ich, um den Segen Gottes, das wird 7-mal schlimmer. Die gehen durch die Hölle durch. So 7-mal schlimmer. Sei sicher, dass der böse Geist bei dir nicht mehr zurückkommt. Und so weiter. Ich kann schriftlich geben. Weißt du, der Teufel hat kein Recht über dein Leben. Billy hat immer gesagt, also Nahum 1, Vers 9. Das stimmt. Der hat kein Recht zurückzukommen. Aber wenn du es erlaubst, bist selber schuld. Wenn du nichts unternimmst, wenn du deine Autorität nicht gebrauchst, sei sicher, so wird mir dieser Menschen ärger als 7-mal ärger als vorher. Was das heißt, kannst du nicht mehr. Es ist das Maß voll. Das Maß ist voll. Und bis er dich endgültig vernichtet hat, so lang wird er dich fix und fertig machen, bis dir nichts mehr da ist. Nahum 1,9 gilt nur erst nach diesem endgültigen Sieg, wenn der Assyrer dieser Fürst von Ninive und so weiter, um was das in diesem Abschnitt geht. Du solltest die Verse davor und dann danach lesen. Das ist ganz arg wichtig. Es geht um Assyrien. Wenn dieser Feind, dieser grausige Feind vernichtet ist, wirklich vernichtet ist, dann hat er kein Recht, nochmals zu kommen. Aber der musste erstmal vernichtet werden. Der beim ersten Schlag, das liegt vielleicht halb tot, aber Halbtote stehen wieder auf. Halbtote stehen wieder auf, mobilisieren alle Kräfte und dann, ja, holen sie Verstärkung, woher auch immer. Der Feind ist noch lange nicht tot, wenn er dann mal einen Schlag bekommt. Deshalb, Gott wirkt, und das ist das Schöne dabei, Gott wirkt, Gott zeigt, ich kann's. Aber du musst dranbleiben am Ball. Du musst dranbleiben. Der Feind muss endgültig tot sein, nicht nur halbtot. In dem Vers ist es, der Feind bleibt halbtot liegen. Aber du sollst nicht warten, bis der da wieder neue Kräfte mobil macht und dann wieder aufsteht. Viele Christen sind nach einem Blitzsieg so im Glauben, Halleluja! Sind euphorisch, enthusiastisch, aber das dicke Ende kommt, wenn sie nicht weitermachen. Und das ist, was ich sagen möchte, was Gott mir gezeigt hat, was nach diesen Heilungstagen wichtig ist. Er nimmt sich 7 andere Geister, schlimmer als er selbst, holt sich Verstärkung, alles Mögliche, was weiß ich woher, Esoterik, New Age, aus allen Himmelsrichtungen, holt er jeden Quatsch zusammen, jeden Quatschgeist. Und du musst darauf gefasst werden, dass nach dem Triumph, nach dem Sieg, was du erlebst, dass du stark bist. Elia, Feuer fällt vom Himmel. Und er tötet die Baalspriester. Lies diese Geschichte nach. Kannst du die Bibel nachlesen. Das ist wie ein roter Faden geht es durch die Bibel. Der ist stark. Aber dann kommt Isabel und sagt, Elia, morgen um die Zeit wird dein Kopf rollen. Verstehst du? Und was macht dieser gute Mann nach diesem gewaltigen Erlebnis, nach diesem Durchbruch? Weißt du, die Segnungen Gottes sind Durchbrüche, die sind da, die sind Realität. Und der Feind hat kein Recht wiederzukommen. Aber dafür musst du sorgen und nicht stiften gehen. Wie dieser Elia. Oh, morgen wird die Frau mich töten. Der hat 800 Baalspriester getötet. So stark war er. Beim Durchbruch, wo Gott geholfen hat, wo Gott mit Feuer geantwortet hat. Und dann so Weibstück macht ihn schlapp. Bis Gott ihm wieder begegnet. Wenn Gott ihm nicht begegnet wäre, wäre er gar nicht mehr hochgekommen. Es ist Gnade, dass Gott uns immer wieder begegnet. Dass Gott uns immer wieder begegnet. Da holt sich Verstärkung. Dann holt er die Isabel. Verstehst du? Und der Geist der Isabel macht die Leute fertig heutzutage. dieser Geschwätzgeist. Deshalb, wir sind verantwortlich, dass wir darüber wachen. Dass wir sie nicht hören. Wenn der Elia richtig gestanden wäre, hingegangen, am Schopf gepackt, Isabel, dein Kopf gehört auch noch dazu. Verstehst? Der hat erledigt. Die Leute waren in Euphorie, die waren im Feuer, die hätten alles mitgemacht. Nachher muss er nur noch segnen, den Jehu, dass er die Sachen mit der Isabel erledigt. Muss er dann einsetzen, dass jemand anders das für ihn macht, weil er selber schwach war, selber versagt hat. Aber das hätte alles tun können, was er nachher nach der Segnung alles gemacht hat. Nach der Gottesbegegnung. Den Elisa salben, Hasael salben, den Jehu salben, die nachher die Arbeit für ihn weitermachen. Du musst jetzt dich selbst frei halten. Nicht weglaufen. Und dich nicht zur Ruhe setzen. Weißt du, ich bin nicht besser wie meine Vorfahren. Weißt du, wir haben gekämpft, ich habe geeifert für den Herrn, ich habe alles getan. Weitermachen. Weitermachen. Du bist jetzt selbst für deine Freiheit verantwortlich. Gott hat den Durchbruch geschenkt und du hast einen Durchbruch erlebt. Und wir erleben Durchbrüche in unserer Familie. Und jetzt erst recht jetzt Öl ins Feuer gießen. Zunder geben. Du musst jetzt selbst dich verteidigen. Selbst deine Kräfte einsetzen. Selbst was tun. Selbst deine Stimme einsetzen. Jetzt deine Vollmacht und sagen, so wahr der Herr lebt. Isabel, weg mit dir hier. Der hätte es machen können. Ahab hätte absetzen können. Der konnte Feldherren salben und so weiter. Der hätte den Ahab absetzen können. Kein Problem für den gewesen. Jetzt musst du deinen Willen zur Geltung bringen. Deine Fähigkeiten, deine Möglichkeiten nützen. Ordne dich Gott unter. Jakobus 4, Vers 7. Und dann widerstehe dem Teufel fest im Glauben. Und er wird von dir fliehen. Noch schnell ein paar Bibelverse. Philipper Kapitel 2, Vers 12. Hört aber nicht auf mich, hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin. Weißt du, viele sind so stark im Gottesdienst. Paulus sagt, hört nicht nur auf mich, wenn ich da bin, sondern auch wenn ich nicht da bin, in meiner Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und doch ist es Gott allein, der bei euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Aber wir müssen es selber tun. Gott schubst uns. Gott motiviert uns. Gott inspiriert uns. Gott ist es, der beides wirkt, das Wollen, das Vollbringen. Er gibt uns die Kraft dazu, zum Ausführen. Bei allem, was ihr tut, hütet euch nur vor Nörgelei und Zweifel. Wann hört es endlich mal auf, diese ganzen Krisen, die ganzen Nörgeleien und die ganzen Anfechtungen und alles? Nein. Hört, bei allem, hütet euch nur vor Nörgelei und Zweifel. Dann wird euer Leben hell und makellos sein und ihr werdet alles als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen, dunklen Gesellschaft leuchten wie die Sterne in der Nacht. Du selbst musst die Belästigungen abschütteln. Nicht nörgeln. Schon wieder. Nein, Probleme sind da, dass du sie löst. Mach sie zu Projekten. Schüttle deine Feinde ab. Diese Belästigungen, die ständig hinter dir her sind, widersteht dem fest im Glauben. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und das ist unsere Heiligung. Hebräer 12, Vers 14. Der muss sich nachjagen. Manchmal denke ich auch, lieber Gott, es wäre so schön, wenn ich keine Feinde mehr hätte, wenn ich meine Ruhe hätte, wenn ich keine Anfechtung hätte, wenn ich keine Arbeit hätte, keine Herausforderung hätte, wenn ich das Negative überhaupt nicht mehr hätte, aber da wäre das Leben auch stinklangweilig. Das dauert, solange du lebst, solange musst du dich damit auseinandersetzen und erst wenn du im Himmel bist bei Jesus, wirst du Ruhe haben. Ich bin verantwortlich, dass ich in ihm bleibe. Nur eins, bleibet in mir und ich in euch und ihr werdet viel Frucht bringen. Johannes 8, Vers 31 noch, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, musst nicht viel machen, nur bleiben an seinem Wort, bleibet an meinem Wort. So seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Du siehst also die Wirkung, die Auswirkung des Glaubens, wie das funktioniert. Du musst nur die Wahrheit über dich selbst sagen, dich erkennen. Und das ist das große Problem. Du selbst bist für die Probleme zuständig. Und du selbst löst die Probleme. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist die Wahrheit? Nicht Jesus. Ich sag dir, was die Wahrheit ist. Schnall dich fest. 1. Johannes 1, Vers 7 und folgende Verse. Denn wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und jetzt kommt's, was die Wahrheit ist. In dieser Wahrheit musst du bleiben. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, Jesus, auch wenn er die Wahrheit ist. Und sein Wort ist nicht in uns. Das ist ein Geheimnis. Du musst nur zugeben, dass du ein Sünder bist. Ein Sünder. Ja. Und du musst deine Sünde bekennen. Und wenn du deine Sünde bekennst, flieht der Teufel von dir. Du musst nur dein Übel bekennen, dein Verbrechen bekennen, deine Untugend bekennen, deinen inneren Schweinehund bekennen. Das Schwerste im Leben eines Menschen ist, die Sünde zu bekennen. Ich bin ein Sünder. Ich habe gegen Gott rebelliert. Ich war hier Gott ungehorsam. Du bist die Lösung deiner Probleme. Ich habe hier Sünde in meinem Leben hineingelassen, geduldet, akzeptiert, was auch immer ist. Der Teufel will kein Sünder sein, aber wenn du bekennst, ich bin ein Sünder, da flieht der Teufel von dir, denn er will kein Sünder sein. Er will ein Heiliger sein, der Beste, der Geiste. Er will ein Pharisäer und Selbstgerechter sein, so der Netteste, der Schönste. Aber wenn du sagst, ich bin ein Sünder, ich brauche die Gnade Gottes, ich lebe von der Gnade Gottes, ohne der Gnade Gottes bin ich verloren, dann hat der Teufel keine Macht mehr an dir. Finde die Wahrheit über dich selbst. Das ist die Lösung der Probleme. Finde die Wahrheit über dir selbst. Was ist in deinem Leben falsch gelaufen? Wovor läufst du weg? Was unterdrückst du? Was versuchst du zu verheimlichen und zu verdecken? Sei doch ehrlich zu dir selber. Das ist das Geheimnis. Das ist seine Sünde erkennen und bekennen. Deck's auf und dann wird Gott zudecken. Dann wird er dir helfen und die Wahrheit wird dich frei machen. So einfach ist es. Wenn du aufdeckst, hast du den Sieg. Wenn du aber das unterdrückst, nein, das ist nicht so schlimm, das ist nur mein, ja, was weiß ich, was es ist, aber irgendwas von mir oder von meinen Eltern oder ein Fluch, vergiss es. Du bestimmst, wie du dein Problem löst. Wenn du aufdeckst, ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Und vor der haben die meisten Leute Angst, vor der Stunde der Wahrheit. Da laufen sie lieber weg, gehen sie in eine andere Gemeinde. Bis dort wieder die Stunde Gottes schlägt, dann laufen sie wieder weg und sie kommen nie zur Ruhe. Unstet und flüchtig sind ihre Tage. Jedes Mal, jeder Ort und jede Situation, wo wir Gottes Wort übertreten haben, ist ein Tor, eine Tür, ein Riss, wo der Teufel eindringen kann in unser Leben, wo die Dämonen unser Leben besetzen können. Aber wenn wir das bekennen und sagen, das ist es, hier ist er reingekommen, bei der Situation und bei dem und jenem Anlass, und dann ist die Tür wird verschlossen. Aber du musst bekennen, Gott tut nichts ohne uns. Ich muss ihm sagen. Du kannst frei werden, sofort auf der Stelle, wenn du Gott erlaubst und sagst, Herr, so ist es, so ist es. Und dann seiner Gnade hingeben. Die Lösung deiner Probleme liegt nur in deiner Hand. Du musst nur sagen, wo der Fehler liegt. Bei dir, nicht bei den anderen. Die Eva, die Schlange. Und dann geht's nachher, was weiß ich, irgendjemand ist immer schuld. Mein Vater hat immer so schönen frommen Spruch gehabt, wenn du einen Hund schlagen willst, wirst du immer einen Knüppel finden. Und ich sage dir eins noch, ein paar Geheimnisse ganz schnell, wie du mit dieser Sünde fertig wirst. Wenn wir vergeben, Matthäus 6, Vers 14 bis 15. Wenn du vergibst, vergibt Gott auch. Wenn du vergibst, wenn du diese Dinge nicht festhältst an dieser Sünde, was da auch gewesen ist, deine oder fremde Sünde, wenn du den Zorn in deinem Leben keinen Raum gibst, wird der Teufel nicht bei dir aushalten. Aber du musst dem Zorn keinen Raum geben. Deshalb heißt es in Epheser 4, Vers 26, zürnt nicht, so ihr sündigt ihr auch nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Also zürnen. Und wenn du zornig bist und dann ins Bett gehst, hat der Teufel Raum, die ganze Nacht bei dir. Dann hat der Teufel Recht in deinem Leben. Und da kann er wieder zurückgehen. Dann hat er seine Rechte. Ja, du zürnst ja, du hast mich ja gerufen. Zorn, Bitterkeit, all diese Dinge. Bitterkeit bringt Krebs, alle möglichen Krankheiten in dem Leben eines Menschen. Und es wird dann 7-mal ärger als vorher. Durch den Ärger. Durch den Ärger wird 7-mal ärger. Und du entscheidest, ob du noch weiter zürnst oder sagst, fangst an zu pfeifen ein Lied. Oder fangst an irgendwie was anderes, eine Suppe zu kochen, irgendwas zu machen, was dich ablenkt. Wir müssen ablenken. Und Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir so geistige Blitzableiter haben in unserem Leben. Ja, wir klatschen in die Hände. Oder tanzt und singt und jubelt laut vor Freude. Aber das kannst nicht immer. Mach irgendetwas, mach einen Purzelbaum. Wenn du sagst, ich kann nicht, ich will nicht. Deshalb, hör auf mit dem Zorn. Dann hat der Teufel nichts in der Hand, wenn du damit aufhörst und sagst, ach komm, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist das beste Gebet, das du über böse Menschen beten kannst. Vater, vergib, die sind alles Trotteln, alles Dummköpfe, alles Ahnungslose. Die haben keine Ahnung, wie es mit mir, wie es bei mir wirklich ist. Aber vergib ihnen, denn sie wissen es nicht. Sie wissen nichts Besseres. Sie haben nichts Besseres gelernt. Die Weltmenschen, auch die Frommen, auch die Scheinheiligen, die haben nichts Besseres gelernt. Was du sagst und wie du darauf reagierst, das bestimmt dein Leben. Du löst deine Probleme. Wenn du ins Bett gehst, eigentlich solltest du ins Bett gehen und so wie die kleinen Kinder gebetet haben. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und wenn du so einschläfst, dann wirst du einen guten Schlaf haben. Aber wenn du alles, den ganzen Plunder des Tages noch mitnimmst, du solltest also den Tag abrechnen, abschließen, was Müll ist, in den Müll werfen, was gut ist, in den Schrank irgendwo abordnen und dann sagen, danke Jesus, dieser Tag ist gut gewesen, war vielleicht nicht so gut, aber du wirst es aus diesem Tag auch noch das Beste machen und ich ziehe meine Straße fröhlich weiter durch diese Nacht. Du wirst sehen, was aus deinem Leben wird. Du hast es in der Hand. Der Kämmerer, der getauft wurde, hat in seiner Hand gehabt, wie die Reise weitergeht. Er zog fröhlich seine Straße weiter. Er ist auf einem anderen Weg nach Hause gegangen. Du kannst denselben Weg anders nach Hause gehen. Lass uns aufstehen. Du selbst bist die Lösung deiner Probleme. Vater, ich danke dir, dass du mir den Schlüssel hier gegeben hast, für mich persönlich, für mein persönliches Leben. Ich will nicht anderen predigen, ich will nicht anderen was erzählen, sondern ich will selber das alles umsetzen und ich tue es in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus, dass ich das tun darf. Amen. Und wenn ich